Und ich bin froh darüber, weil wir haben komplett neue Geschmackserlebnisse mittlerweile im Glas, neue Geschmacksrichtungen.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Morgen, oder wir sind schon fast in der Mittagszeit. Wir sind in der Hofburg in Wien und hier feiert der Wein Steiermark ein Fest, eine Präsentation. Conny, wen haben wir vor das Mikro bekommen?
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir den Harald Lilek vom Kollerhof Lilek da haben. Winzer, Buschenschankboss, Biwi-Pionier und der einzige Mensch, der Weinkultur wandern, wohnen, ein Weinmuseum und eine Rallye-Strecke unter einen Hut bringt. Harald, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was von dir, von eurem Betrieb, einmal als Einstieg.
Ja, vom Betrieb zu erzählen ist immer recht schwierig, weil ich brauche meistens 2 Stunden dafür, aber ich werde mich sehr kurz halten. Also der Betrieb selbst liegt ja mitten in der Südsteiermark am wunderschönen Eichberg. Das ist ja schon fast an der Grenze zu Slowenien. Und was zeichnet uns aus? Wir sind nachhaltig, wir sind Biwi-Pioniere, wir machen wahnsinnig viel am Weingut und versuchen halt, das so gut wie es geht mitzuziehen von der Vorgeneration.
Und du hast ja ein ganzes Dorf quasi, kann man sagen, herumgebaut. Also es ist ja so, du bist ja nicht direkt an der Südsteirischen Weinstraße ein Stück ums Eck. Kann man das jetzt so erklären, ist also geografisch.
Genau, aber, wir sind abseits der Südsteirischen Weinstraße und der Betrieb ist gewachsen. Also den Betrieb gibt es seit 1495, wow. Also schon eine wahnsinnig lange Tradition zurück. Und der Kollerhof kommt an und für sich vom Besitzer, der was im 15. Jahrhundert aktiv war am Hof. Und der Lilek ist erst im 18. Jahrhundert eigentlich sesshaft geworden, besser gesagt durch Einheirat. Also die Familiengeschichte geht ja 15 Generationen zurück. Und der Jeder hat auf diesem Hof was gemacht, mehr oder weniger. Und so wie mein Urgroßvater immer wieder was gebaut haben, erweitert haben, Viehwirtschaft gehabt haben, Viehsteiche gehabt haben, so ist das auch weitergewachsen. Das heißt, wir haben auch unser dazu getan und haben halt den Betrieb ein bisschen erweitert. Mittlerweile ist halt ein Gästehaus entstanden mit Zimmern, eben ein Weinkulturgarten, Weinmuseum, alles mögliche halt.
Und ein cooles Pool.
Und der Naturpool, der was uns ja sehr, sehr wichtig war, weil der an und für sich die Region ein bisschen vermittelt oder verkörpert, in der wunderschönen Region, in der wir leben.
Ich bin ja der sogenannte Sidekick von der Corne, ich bin der, der sich nicht auskennt und nur blöd redet. Aber ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, Piwi-Sorten sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten, oder Traubensorten. Ich bin da überhaupt ganz neu dazu. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Schmeckt das anders oder was ist der Vorteil oder auch Nachteil von der ganzen Sache?
Ne, Piwis ist an und für sich die Rebsorte. Das sind Neuzüchtungen, wo man versucht hat, amerikanische Reben mit europäischen Reben zu kreuzen durch Neuzüchtungen und hat versucht, diese Widerstandsfähigkeit der Reben in die europäischen guten Rebsorten reinzubringen. Die amerikanischen Reben an und für sich sind ja nicht so geschmackig oder nicht so fruchtig, so wie es wir kennen von unseren Edelsorten, aber bringen eine wahnsinnig hohe Widerstandsfähigkeit mit. Und das ist eigentlich der Grund, warum man hat versucht, den heutigen Klimawandel vorzubeugen und eben neue Rebsorten zu züchten. Und diese Züchtungen gehen ja auch schon 30 bis 40 Jahre zurück, wo man sich schon Gedanken hat gemacht mit der jetzigen Zeit, mehr oder weniger. Also es hat ein paar Pioniere gegeben, die was halt das gemacht haben. Und ich bin froh darüber, weil wir haben komplett neue Geschmackserlebnisse mittlerweile im Glas, neue Geschmacksrichtungen, so wie man Wein in dem Sinn nicht kennt. Es sind total fruchtige Weine. Man kann das fast vergleichen, dass man einen Riesling mit einem Weißburgunder mischt und man hat dann eine neue Geschmacksrichtung. So kann man sagen, okay, das ist jetzt die Sorte Sauvignon Gris, die was an und für sich leichte Riesling-Anklänge drinnen hat, aber auch etwas vom Weißburgunder.
Sauvignon Gris, Stichwort. Ich glaube, du hast vorher gerade gesagt, deine Lieblingssorte, warum?
Ja, Sauvignon Gris ist eine Weltsorte, sage ich immer dazu. ist einer der nachhaltigsten Rebsorten, die was wir momentan im Bibi-Bereich haben. Und vor allem, sie macht wahnsinnig coole, tolle Weine. Du hast Möglichkeiten von einem Sektgrundwein, aus dem Grund, weil die Sorte relativ viel Säure mitbringt. Sie ist sehr spätreifend, was wieder den Vorteil hat, dass man nicht in der heißen Jahreszeit, also im August, ernten muss. Aber man kann wahnsinnig kräftige Weine draus machen, also im Burgunderbereich, im Holzfass ausgebaut. Man kann Orangeweine draus machen, weil die Sorte eigentlich sich für sehr, sehr viele Sachen eignet. Und auch wir machen am Betrieb mittlerweile verschiedene Ausbaustufen, um den Gast oder den Konsumenten zu zeigen, dass man aus dieser Rebsorte wahnsinnig viel machen kann.
Was ja auch noch nicht so bekannt ist. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie lange gibt es, weißt du das, Sauvignon Gris, wie lange gibt es das jetzt?
Sauvignon Gris, also mir bekannt, wir haben 2016 haben wir mit den ersten Bibi-Flächen begonnen und ich vermute mal, dass die Sorte mittlerweile 15 bis 20 Jahre schon auf dem Markt etabliert ist.
Das war mein Stichwort. Für mich ist es eine Premiere. Also ich habe das noch nicht gekostet und du hast uns einen Wein mitgebracht.
Genau, ich habe mitgebracht einen Sauvignon Gris Jahrgang 2024. Das ist unser aktueller Sauvignon Gris, wo ich versucht habe, wirklich einen sehr klassischen, fruchtigen, einfachen Sauvignon Gris zu machen. Der was ein bisschen an Weißburgunder, an Chardonnay im einfachen Ausbau ähnelt.
Mhm. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Prost. Prost. Prost.
Sehr gut, ja.
Also ist tatsächlich sehr fruchtig.
Sehr fruchtig, ja. Aber nicht zu laut.
Genau.
Eine kühle Frische, angenehm zum Trinken. Ich erkläre jetzt kurz das Etikett. Ein Grashupfer auf, was ist das? Das ist ein Distel,
Schachtelheim-Distel. Das ist eine Heuschrecke auf Schachtelheim-Distel. Wir haben ja, wenn man unsere ganzen Weinlinien kennt, haben wir fast für jede Stufe ein eigenes Etikett. Da gibt es den Regionswein, Gebietswein, Ortswein, Rienwein und auch die Etiketten für die Piwis. Das sind deswegen eine Schachtelheim-Distel mit der Heuschrecke drauf, weil in dieser Anlage wahnsinnig viele Heuschrecken aktiv sind. Man muss sich vorstellen, man hat bei den Piwis doch um 80% Pflanzenschutzmitteleinsparnis. Das heißt nicht, dass man dort nichts tun. Man muss das schon trotzdem beobachten und aufpassen. Aber wie gesagt, wir sparen 80% Pflanzenschutzmittel ein und hat dadurch ja viel weniger Erderosion und Bodenverdichtung. Das heißt, wir kommen viel weniger oft mit dem Traktor dort durch und die haben dort wirklich eine Ruhe.
Mhm, cool. Aber dann ein Nützling, Schädling? Nein. Also ist ja nicht so, dass die jetzt einfliegen und alles wegfressen oder so.
Heuschrecke ist wahnsinnig wichtig bei uns. Die reduziert uns den Milbendruck.
Ah, sehr gut.
Dadurch, dass wir fast keinen Pflanzenschutz bei den Piwis betreiben, hast du ja nicht nur pilzliche Krankheiten, also den Mehltau, sondern du hast ja auch tierische Schädlinge unter anderem. Und die tierischen Schädlinge machst du ja nichts dagegen. Und diese Heuschrecken, kann schon passieren, dass die ein paar Milben auch einmal nehmen.
Was ich dann noch auf der Flasche sehe, also 12% Volumensalkohol, guter, da kann man schon mal ein, zwei, drei
Glaseln
trinken. Ja. Dann haben wir Zukunftsweine-Siegel.
Das Zukunftsweine ist ein ganz wichtiges Instrument für uns, wo wir eigentlich, Piwi ist eigentlich, ich sage immer, Piwi nennt man die Rebsorte, also die Reben selbst, das sind unsere Reben und an und für sich sind die Piwis Zukunftsweine. Das sind Zukunftsweine, wo man einfach mit der Zukunft denkt, also einfach weiterschaut, über den Tellerrand hinausschaut, was in weiterer Zukunft möglich ist. Also wir sind ja eher versessen auf unser Edelsortiment, wo man sagt, nein, wir haben nur Welschriesling, Sauvignon Muscadella. Und ich glaube, man sollte doch ein bisschen offen sein und wie gesagt, auch für neue Rebsorten offen.
Die Zukunft denken in vielerer Hinsicht.
Ne? Und Zukunftswein ist an und für sich eine Vereinigung, wo sich mittlerweile schon 80 Winzer europaweit zusammengetan haben und versuchen, die Piwis dementsprechend zu vermarkten. Also es gibt wirklich, wir sind auf der Pro Wein gewesen, auf einem gemeinsamen Stand. Jeder trägt dieses Logo als solches, einfach um die Piwis leichter zu vermarkten.
Und das, da gibt es noch ein Siegel drauf auf der Flasche, Piwi International ist wieder eigene
Piwi Gruppe. Piwi International ist an und für sich der Verein, den wir zugehören, wo es eben auch um die Piwi-Vermarktung geht, um die Aufklärung an und für sich. Da geht es darum, was sind Piwis. Das heißt, wo wir auch unseren Input einholen, wo wir Erfahrungsaustausch betreiben, wo wir einfach sehen, was gibt es Neues. Also es ist ja gerade bei den Piwis ist es so, dass momentan wahnsinnig viele neue Rebsorten auf den Markt kommen auch, was den Winzer natürlich wieder schwierig macht, so für welche Rebsorte entscheide ich mich. Weil das ist ja auch etwas, wenn man etwas pflanzt, sollte man das doch die nächsten 30 bis 50 Jahre bewirtschaften, weil es ja doch hohe Ausgaben sind. Ja,
hohe Ausgaben und dauert eine Zeit.
Genau.
Drei Jahre, oder? Bis man
genau, sieht, wir haben jetzt gerade wieder Sauvignon Gris gepflanzt zum Leidwesen des Chardonnays. Wir haben Chardonnay gerodet und alles auf Sauvignon Gris umgestellt, weil ich finde, dass die Rebsorte in näherer Zukunft schon total spannende Weine machen wird. Und wie gesagt, wir haben heuer gepflanzt und in drei Jahren wird es davon die ersten Trauben geben. Mhm.
Eben auch aus klimatischen Gründen wahrscheinlich, denkt man so in die Zukunft auch, dass man sagt,
genau, wir wohnen ja am wunderschönen Eichberg, wir sind ja an und für sich etwas kühler auch, wir sind ja offen Richtung Choralpe, das heißt, wir haben kühle Nächte und relativ warme Tage auch, was ja wieder unseren aromatischen Rebsorten sehr zugute kommt. Darum haben wir ja auch einen Muscaris stehen oder einen Blütenmuscatella, was recht spannend ist. Aber auch einer unserer wichtigsten Rebsorten, der gelbe Muscatella, was für uns ganz sehr wichtig ist am Betrieb, auch zu den Piwis dazu, mehr oder weniger.
Auf eins möchte ich noch eingehen, weil mir da jetzt gerade was dazu eingefallen ist. 100% handverlesen von steilen Hängen, nein, noch nicht. Also ich war selber dort und habe gesehen, wie steil das ist. Und mir ist jetzt gerade was eingefallen, und zwar hast du ja auf Instagram, bist du ja auch sehr aktiv. Da hat es ja mal was gegeben mit einem Traktor, glaube ich, ne?
Da ja, ist der, schlimm.
Also
ich habe mir geschworen, dass es keinen einzigen Mitarbeiter so ergehen sollte. Ich habe ziemlichen Zeitstress gehabt. Ein Mitarbeiter hat einer aufgehört am Betrieb und ich habe dann relativ viel selber machen müssen. Und das war auch ein rechter feuchter Tag. Also gesagt, am Vortag hat es geregnet. Und bei unseren Hängen ist es so, wenn es am Vortag regnet, sollst du am nächsten Tag nicht unbedingt mit dem Traktor reinfahren, gerade im Steilhang. Und dort ist es so gewesen, dass ich halt auch in der Früh begonnen habe, den Pflanzenschutz zu machen. Und jeder weiß, Weinbau, Pflanzenschutz ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten hat man keine Ernte. Und dort habe ich halt auch angefangen, in der Früh die flachen Stücke zum Fahren. Und am Abend oder am späteren Nachmittag habe ich dann begonnen, in den Steilhang zu fahren. Das hat wunderbar funktioniert. Auch steilere Stücke, als wie dort, wo mir das passiert ist. Wo ich dann im Nachhinein, okay, das geht, das haut alles super hin. Habe dort, wie gesagt, die letzten Zeilen, ich hätte noch 20 Zeilen zum Fertigspritzen gehabt. Das war dann schon um 7 Uhr am Abend in etwa. Dann hat Taunässe ist dann eintreten, das heißt, es ist ja kühler geworden, der Boden hat kondensiert, wir haben Taunässe gehabt und ich bin dort gefahren, die letzten Zeilen. Und beim Bergauffahren habe ich schon gemerkt, hoppla, das wird jetzt ein bisschen rutschiger. Habe mir nichts dabei gedacht, habe den Traktor dann umgedreht, bin verkehrt alles rausgefahren, damit ich eine ideale Verteilung der Räder am Boden habe. Und habe die letzten 10 Meter nicht mehr geschafft. Das heißt, ich bin dort hängen geblieben. Also das heißt, ich habe zum Rutschen angefangen und habe mir dabei nichts gedacht. Und wir haben am Traktor über so eine Steilhangbremse drauf. Das heißt, das ist einfach eine Sicherheit, damit man eben nicht abrutscht. Habe den Knopf gedrückt oder ausgelöst. Und in dem Moment bin ich aber vom Gas runtergegangen und habe den Traktor abgewürgt. Das heißt, somit keinen Öldruck, der was mir diese Stempeln in die Erde rammt.
Wo mir gerade die Kanzel hat.
Wie gesagt, ich war dort ein bisschen über Nacht, ja, am Vortag im Buschenschank aktiv, habe dann leider laut Musik gehört, habe dann nicht gehört, dass der Traktor nicht mehr läuft und habe mich nur gewundert, warum der Traktor nicht langsamer wird und bin dann an und für sich zum Wegrand gekommen, wo es dann eigentlich über den Weg rausgegangen ist und dann ist es noch steiler geworden und dort habe ich dann einen dreifachen Überschlag gehabt mit dem Traktor. Das war auch ein Umdenken, wo ich gesagt habe, ja, nein, Piwi ist an und für sich genau das Richtige. Weil im Prinzip mit dem Pflanzenschutz bin ich nicht so wetterabhängig. Dann, ne? Ich muss nicht fahren, wenn es nass ist. Das heißt, ich kann die Abstände doch sehr, sehr weit rausschieben. Ja, und daraufhin haben wir uns, also ich bin dort einmal sicher 2 Monate nicht mit dem Traktor gefahren. Ich habe es eine Woche später probiert, bin dann weinend da abgestiegen und habe gesagt, nein, das kann es nicht sein, das funktioniert nicht. Und habe dann angefangen zu überlegen, was könnte ich machen, dass das wieder... Und haben uns darauf entschieden, einen Spritzroboter zu kaufen. Also wir haben einen vollautomatischen Roboter daheim, der was im Steilhang für uns den Pflanzenschutz macht. Natürlich muss man selbst mit der Fernbedienung fahren, aber ich habe gesagt, es sollte nie mehr ein Mitarbeiter mehr reinkommen in diese Situation, dass er mal abfährt. Ja.
Alles aber gut ausgegangen und andere,
Gott sei Dank,
es gibt andere Lösungen.
Gut dafür. Ausgegangen und viel überlegt und viel studiert.
Ja, auch wenn der Buschenschank auch länger offen hat und dann der nächste Tag schwieriger wird, trotzdem ist es mehr als eine Bretteljause. Erzähl uns ein bisschen, was gibt es bei euch beim Buschenschank?
Ja, Buschenschank ist heutzutage nicht mehr so, wie es früher mal war. Man muss sich das schon fast vorstellen wie ein Genusstheater oder ein Highlight, wo man einfach, wenn man hinkommt, erwarten einen ja nicht mehr nur ein Söchwürstel und ein Stückel Söchz, sondern ich sage immer zu meiner Frau, das, was ich da zauber, das sind ja schon richtige Kunstwerke mit Dekorationen, was da drauf sind. Aber wie gesagt, in der Buschenschank gibt es heutzutage viel mehr als wie nur mehr ein Stückel Söchz. Also gerade bei uns, wir haben Lammsulzerln aus eigener Produktion, wir haben ja auch Lämmer am Hof. Wir haben auch eine Fischzucht, das heißt, es gibt auch die Räucherforellen. Wir haben wahnsinnig viele außergewöhnliche Speisen noch zusätzlich zu unseren Brettlausen, die normale, was wir haben.
Was ist da der Topseller? Was ist das, wegen dem die Leute kilometerweise fahren und sie das immer wiederholen?
Die Genussschweinerei.
Die Genussschweinerei, okay. Ah, das klingt cool.
Die Genussschweinerei ist ein riesengroßes Brettl mit einem Stickel, also mit einem Rohschinken drauf, Salami und eine Sölkwürstel.
Und was würdest du dann am besten, was würdest du dann für einen Wein dazu empfehlen?
Dort dazu, ja. Ein Sauvignon Gris.
Okay.
Ein Sauvignon Gris, das Burgunderische im Prinzip, das etwas schlankere, fruchtige, passt wahnsinnig gut zur Genussschweinerei.
Und wie macht sie das alles neben dem ganzen Weingarten, Buschenschrank und so? Wie geht sie da das aus? Gibt es da einen Klon von dir? Oder?
Ja, ich bin froh, dass wir wahnsinnig tolle Mitarbeiter haben am Hof, die was sich auch immer wieder auch sehr gut für den Betrieb einsetzen. Und vor allem meine Frau. Also meine Gattin ist wirklich eine, die was mir den Rücken frei hält und dass ich eben für meine Hobbys, sage ich auch immer, Zeit finde, dass ich mal wieder was mache draußen im Weingarten, das, was vielleicht nicht so üblich ist. Aber wie gesagt, wir haben ein wahnsinnig tolles Team, die was dahinter stehen, dass das auch so gut rennt.
Für uns ist es ja, wir haben das auch schon erwähnt, heute mit einem anderen Gast, wir kommen ja aus dem Carnuntum und aus der Thermenregion. Für uns ist die Steiermark Urlaub. Also es ist für mich, du hast den Piemonte erwähnt, für mich war es Toskana, habe ich erwähnt, aber es ist für uns in den Süden fahren und da bietet sie auch Gästezimmer an, also bei euch kann man auch übernachten. Frühstückt man da mit euch dann gemeinsam am Tisch oder ist das Gästehaus woanders, ist das direkt auch in eurem Dorf?
Nee, es ist so, es ist in unserem Dorf, ja. So wie man das sagen kann, also in unserem Hof. Die Zimmer, der Buschschrank, das ist alles ein Betrieb, der Keller. Also wenn der Gast mit dem Lift auf -1 fährt, steht er mitten im Keller und kann sich den Holzfasskeller anschauen. Und wenn er vielleicht zufällig ein Glasl findet unten, vielleicht auch mal was runterlassen. Na, Scherz beiseite, die Türen sind natürlich versperrt. Also da kann zwar reinschauen, kann sich das anschauen freizügig, aber in den Keller selber kommt er nicht ohne meinen Schlüssel oder ohne mir. Und das Problem ist, wenn er dann mit mir in den Keller geht, dann dauert es meistens ein bisschen länger. Aber wie gesagt, frühstücken bei uns am Weingut, mit der Aussicht genießen, das lieben die Gäste. Das viele sagen immer so, das ist wie heimkommen, wenn sie in der Früh aufstehen. Diese Ruhe vor allem, was wir haben keinen Durchzugsverkehr. Wir sind ja doch, wie vorher schon gesagt, ein bisschen abseits. Mit mir direkt frühstücken wird schwierig, weil dann muss er um 6 Uhr aufstehen.
Und in Köln mitgehen.
Oder in die Weingärten mit. Okay. Es kann schon mal passieren, dass ich mir um 9 Uhr einen Kaffee hole und dass man dann ganz tolle Gespräche hat, wieder mal mit dem Zimmergast. Aber dann vergisst man manchmal die Zeit, dass ja was anderes auch noch war.
Ja, vor ein paar Jahren ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, da habe ich ja die Gelegenheit genutzt und war auch kurz, sage jetzt mal, bei euch und habe mir das alles angeschaut. Und was mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist auch dieses Weinfass, wo man drinnen sitzen kann, was oben bei dem Weingarten steht. Ich weiß nicht, ob nicht sogar diese zwei Fässer, ein Fass, wo du dich einsetzen kannst und gegenüber das Fass, wo der Kühlschrank quasi drinnen ist, wo man sich die Weine quasi, Saft. Gläser waren da vorbereitet auch. Und man sitzt auf einer, ich sage jetzt einmal, Anhöhe und schaut in den Weingarten runter, der, glaube ich, sogar irgendwie in so einer Art Herzform oder so, glaube ich, die Reben angelegt sind.
Da
oder
waren, am ja. Gegenüberhang ja. Gibt es einen wunderbaren Nachbarn, mit dem, was ich mir sehr gut verstehe. Und der hat eine riesengroße Wiesenfläche, die was er nicht nutzt. Und dort ist eine Herzform in dieser Wiesenfläche. Und wenn man, wir haben diese zwei Fässer angelegt, im Prinzip, das ist ja auch also ein Hobby von mir gewesen, wieder mal, wo mir die Frau den Rücken freigehalten hat, dass ich das machen habe können. Das ist gedacht worden. Wir sind ja ein bisschen abseits der Weinstraße und es machen ja wahnsinnig viele Gäste in der Region Urlaub. Viele wandern bei uns vorbei, nehmen aber den Betrieb nicht so wahr und spätestens, wenn sie bei diesen Fässern einkehren, wissen sie, okay, da ist der Kollerhof jetzt da. Weil sie im Prinzip dort ein gutes Glas Wein trinken können oder einen tollen Saft genießen. Und dort haben wir so eine Aussichtsplattform mitgemacht, wo wir eben auch zu diesem Weinherz mehr oder weniger hinschaut und da entstehen die schönsten Fotos immer.
Ja, das ist wirklich total romantisch.
Ja, leider ist es so, dass wir noch nicht bisher, also gut, heute hätten wir ja nicht viel herzeigen können, aber wir werden auf jeden Fall den Wein der Episode und natürlich auch den Kollerhof verlinken in unseren Shownotes. Ja, auf jeden Fall einmal von den Erzählungen her macht einmal Lust auf Urlaub und Wein trinken. Du hast vorher die Piwi-Sorten angesprochen, Rebsorten, du beschäftigst dich sehr viel. Gibt es eine Rebsorte, die dich besonders gefordert hat, wo du gesagt hast, das hat am längsten gedauert, bis du das so weit gehabt hast?
Ausgenommen von den Piwis ist es jedes Jahr ein neues Jahr, wo man immer wieder auf neue Dinge draufkommt, wie man Piwis verarbeitet. Aber am meisten herausfordernd ist bei uns eigentlich die Rebsorte Muscatella. Warum Muscatella? Wir sind ja auch noch für sich sehr bekannt für unsere gelben Muscatella am Betrieb. Das ist jedes Jahr schmeckt es anders. Also im letzten Jahr haben wir wahnsinnig hohe Zuckergrade gehabt. Heuer geht es total in Richtung Traminer. Okay. Brutal. Also wir haben so viele Rosenaromen drinnen in diesem Wein und noch dazu 13,8 Volumensprozent ist, was ich für ein Muscatella unlogisch oder unklar ist. Also wir haben ja die letzten Jahre Muscatella immer etwas grüner oder besser gesagt mit weniger Zucker geerntet und letztes Jahr war es wieder wahnsinnig hoch. Und dann überlegt man sich als Winzer schon, wenn man dieses Traubengut dann im Keller hat, was mache ich jetzt damit überhaupt? Also ich habe eigentlich für diese Trauben nicht wirklich eine Verwendung, weil der Alkohol erstens viel zu hoch wird. Das heißt, im Gebietsweinbereich mit 13 Volumensprozent ist sehr hoch. Ja. Im Ortsweinbereich funktioniert das schon, aber dann wird es eher ein bisschen untypisch. Und im Riedenweinbereich, okay, da kann man das gut einbauen oder machen. Und so ist halt immer wieder die Herausforderung, eben die Entscheidung im Herbst, das richtig irgendwie zu verarbeiten, dass man das dementsprechende gute Produkt herausfindet oder kriegt.
Wie ist es das dann früher lesen oder?
Das war vorher eine ganz komische Situation. Wir haben ja im Frühjahr Frost gehabt, wo ja die tiefen Lagen ein bisschen drunter gelitten haben. Dann haben wir die regnerische Blütezeit gehabt, wo einige Beeren nicht verblüht sind. Das heißt, es sind dann weniger Beeren auf der Traube. Und somit erreicht man dann gerade im Sommer oder im Herbst viel höhere Zuckergrade. Und wir haben letztes Jahr im August, Ende August, die ersten Trauben für den Traubensaft ernten müssen. Also mir war das zuerst gar nicht so bewusst, wie der Winzerkollege zum Ernten hat angefangen. Und habe gesagt, hey, was tust denn du jetzt da? Ja, wir fangen an lesen, wir haben viel zu hohe Zuckergrade. Und dann bin ich selbst einmal schauen gegangen. Ich muss dazu sagen, wir haben einen super schönen Herbst gehabt. Das heißt, wenn es regnerisch wäre gewesen, dann gehst du natürlich öfters in die Weingärten, um zu schauen, ob jetzt Botrytis was beginnt, ob man noch ausbrocken muss. Und wenn es aber wunderschön ist, dann lässt man das einfach. Da hat man keinen Stress. Den Stress habe ich dann gekriegt, wie der gesagt hat, wie viel Zucker das er gehabt hat. Und dann hat bei mir im Prinzip einmal der Hut brennt. Genau. Und dort haben wir dann geschaut, okay, Muscatella, wahnsinnig hohe Zuckerwerte schon. Mir war das aber einfach zu früh zum Ernten. Wir haben dort die physiologische Reife, hat irgendwo ein bisschen gefällt. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte schauen, dass ich das versuche, noch so weit wie möglich rauszuschieben.
Das heißt, du hast die Zuckergradation, aber die Kern sind quasi nicht genau braun, sondern das ist alles noch, okay.
Das ist das Problem, früher hat man einfach aufs Refraktometer geschaut, so viel Zucker war da, oder man hat gelesen. Heute ist es so, man entwickelt sich auch als Winzer weiter und wir verkosten die Beeren. Und wenn die Beeren noch bitter sind, dann sind sie nicht reif. Dann muss das einfach noch hinten bleiben. Natürlich spielt der Wettergott nicht immer mit. In manchen Situationen ist es so, okay, du kostest die Beeren, denkst, das müsste jetzt noch mindestens 3-4 Tage hinken. Aber er sagt, die nächsten 2 Tage Regen, dann musst du es ernten. Dann kannst du anders eh nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, versucht man den Erntezeitpunkt schon nach hinten zu schirmen. Wie gesagt, ich verkoste die Beeren, ob es passt oder nicht passt, und dann entscheide ich, ob ich ernten tue, ob ich es lese oder nicht lese. Ja.
Ich habe jetzt eine blöde Frage, die jetzt eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, aber jetzt, wo man jetzt sagt, man hat ja die Blätterwand und du machst ja die Blätterwand quasi kürzer, damit du nicht so viele Blätter hast, damit die nicht so schnell reif werden. Jetzt brauchst du aber die Blätter, um den Schatten zu haben, damit es nicht verbrennende Trauben.
Genau.
Gibt es da einen Weg, wo man sagt, man probiert das Jahr drauf, mehr oder weniger Blau zu verwenden, damit man
wir haben ja in der Steiermark wahnsinnig viel Niederschlag und ich versuche ja auch den Pflanzenschutz so stark wie es geht zu reduzieren. Das heißt, wir haben automatisch die Blattzone mehr offen. Das heißt, dass die Traumas gute Durchlüftung haben, sei es wegen Botrytis auch. Aber ich muss dazu sagen, wir haben 90% unserer Flächen unter Hagelschutznetzen. Und durch die Hagelschutznetze hat man eine künstliche Beschattung. Okay. Das heißt, dieses Sonnenbrandphänomen, das gibt es nicht wirklich, weil die Trauben mehr bei uns am Weingut.
Und die Blätter dann, dass man dann sagt, man macht vielleicht weniger Blätter, damit es nicht eben so viel...
Genau, von dem beim Sauvignon ist es so, dass der Sauvignon bei uns total zu bleibt, aus dem Grund, damit man dort diese grünen Brennnesselaromen, diese paprika-pyrazinigen Aromen schafft. Und beim Muscatella geht es mir schon ganz wichtig um Reife. Das heißt, da ist es schon notwendig, dass man die Blätter sehr stark reduziert. Das war eben auch letztes Jahr der Fall, dass man sehr stark reduziert hat. Im letzten Jahr hätte ich mir gewünscht, dass ich ein paar Blätter mehr drin gehabt hätte. Ja. Aber das passiert ja schon im Spätsommer, dass man die Blätter entfernt. Und das war dort leider zu früh.
Man merkt, du lässt aber schon gern da ein bisschen in die Karten schauen. Dir ist wichtig, dass du das Handwerk ein bisschen erklärst. Wie ist da am Kohlerhof? Gibt es da ein bisschen was zum Ansehen, wie man das, um was es geht beim Weinbau?
Genau, mir ist es schon sehr wichtig, dass ich mein Wissen teile mit den Konsumenten. Das heißt, bei uns ist es nicht so, dass der Gast vor verschlossenen Türen steht und nicht mitkriegt, was passiert. Und unter anderem ist auch der Weinkulturgarten als solches entstanden, wo wir im Prinzip ein bisschen drauf auf den Weinbau hinweisen wollen, wie aufwendig das ist. Das heißt, mit was wir als Weinbauern Tag für Tag für Situationen haben, im Prinzip verschiedene Erziehungsformen, dann werden Krankheiten erklärt, Nützlinge erklärt, was ist wichtig, was hat es mit Grüneinsaaten zu tun. Also der Gast erfährt bei uns am Weingut sehr, sehr viel. Unter anderem gibt es ja auch das Weinmuseum, von dem, was wir schon gesprochen haben, auch. Da geht es wieder darum, dass man eben Altes, Traditionelles nicht vergisst. Das heißt, wir hätten diesen Raum durchwegs auch für andere Sachen verwenden können. War mir aber jetzt in dem Sinn wichtig, dass man einfach altes Kulturgut nicht wegschmeißt. Der Vater hat leider, wenn wir eine neue Maschine gekauft haben, das alte entsorgt, weil er damit arbeiten hat müssen. Das heißt, er hat gewusst, wie schwer und wie aufwendig dass das war. Und der war froh, wenn er was Neues gehabt hat. Und ich habe wieder angefangen, das Ganze zu sammeln, damit es meine Kinder auch noch sagen kann, mit was der Opa eigentlich sich abkämpfen hat müssen, wie offene Handwerkzeuge oder wie kompliziert das Füllen war. Heutzutage kennt keiner mehr an Reihenfüller, an einfachen.
Wie heißt das?
Ein Reihenfüller zum Beispiel. Das ist ein Füller, wo die Flaschen draufgesteckt werden. Dann gibt es einen Handkork. Also heutzutage ist alles schon oder sehr viel schon maschinell. Ja.
Den Handkorker kenne ich nur von den Magnumflaschen. Ich glaub,
genau, und sowas gibt es ja auch für Kleinflaschen mehr oder weniger. Also man hatte früher alles gekorkt, es hat ja keinen Schrauber und Glasverschluss gegeben. Und darum gibt es ja auch diesen Handkorker noch bei uns.
Das finde ich ja spannend, dass ihr dieses Weinmuseum habt, weil ihr seid ja von dem, was ich mich erinnern kann, sehr innovativ und ganz modernes Weingut mit auch modernen Geräten, zum Beispiel das, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, verzeiht es mir bitte, dass die Beeren rausschießt.
Ja, das ist die optische Traubensortieranlage. Ja. Das ist ein bisschen ein Hobby von mir, mehr oder weniger. Also wir sind ja unter Anführungszeichen recht ein kleines Weingut mit 11 Hektar Rebfläche, 2 Hektar Traubenzukauf und haben eine optische Traubensortieranlage im Keller stehen. Das haben wir an und für sich nur Großbetriebe mit 40, 50 Hektar, wo die Ernte sehr schnell vor sich gehen sollte. Und ich habe mir das an und für sich geleistet, weil ich immer sage, das ist gleichzeitig mein Hobby. Der andere kauft sich einen Ferrari oder einen Sportwagen und ich habe halt eine Traumsortieranlage im Keller stehen. Das ist mein Hobby. Und diese Traumsortieranlage hat mir wahnsinnig viel am Betrieb erleichtert. Ich habe keinen Stress mehr mit meinen Mitarbeitern. Früher sind Traubenboxen nach Hause gekommen, dann hast du faule Trauben gehabt in der Kiste. Dann hast du einen Mitarbeiter rausgeschickt wieder und gesagt, du pass auf. Oder man ist selber rausgegangen, hat mit den Mitarbeitern einmal wieder erklären müssen, warum das nicht dabei sein darf. Ich sage immer zum Mitarbeiter, isst du die faule Trauben auch? Dann sagt er, nein, er würde die nicht essen. Ja, warum tust du das dann zu den Trauben dazu? Du trinkst ja den Wein davon auch.
Gerd eh.
Genau, und Gerd eh, ja. Und ich habe gesagt, nein, also die Trauben müssen wirklich sauber gelesen werden. Das heißt, man hat das ganze Jahr einen Haufen Arbeit draußen im Weingarten und darum ist es auch wichtig, dass das Traubengut sauber reinkommt. Und wie gesagt, wir haben immer wieder Schwierigkeiten gehabt, auch mit den Leuten, und mit der Traubensortieranlage ist diese Schwierigkeit eigentlich weg. Das heißt, die lesen sehr wohl noch sauber, aber es kann durchwegs passieren, dass ein oder das andere Trauberl vergessen wird und das macht dann die Anlage.
Das kleine Dorf haben wir schon eben erwähnt. Wanderwege, Naturpool, Rallye-Strecke, Was gibt es da alles? Was gibt es da für Abenteuer zu erleben?
Ja, Abenteuer. Jeder kennt das mit der Rallye-Strecken heuer sowieso extrem. Leider, wir haben im Frühjahr immer als Auftaktveranstaltung in der Region zum Saisonstart die Remland-Rallye. Das ist eine österreichische Staatsmeisterschaft, wo wirklich starke Geräte unterwegs sind. Und unter anderem haben wir heuer das Pech gehabt, dass wir 2 Tage Regen gehabt haben. Und es war wahnsinnig rutschig und das Auto ist halt leider zu schnell gewesen für diese Fahrverhältnisse und hat bei unserem Eingarten eine ziemliche Schneisen reingezogen. Und da gibt es dieses eine Video, wo diese Dame sagt, Maria, um Gottes Willen, das, was ja so durch die Decken gegangen ist. Und
viral.
Viral, mehr oder weniger. Also was mir Leute anreden über dieses Video, wo das, ob das bei uns war, das war so arg, dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir was machen draus. Ja, das ist halt eine Geschichte gewesen. Und sonst ist es so, dass man, ja.
Es ist jetzt so, dass ich habe diese, also ich sage das jetzt einmal, du hast das Paket mit dem Crash Boom Bang draus gemacht. Ich habe es bis jetzt noch immer nicht bestellt. Ich möchte es aber jetzt in dieser Form bitte machen. Also ich gebe dir noch einmal Adresse, bitte schick mir das. Weil ich finde das total cool, dass man kann erst aus negativen Sachen immer wieder was Positives lernen. Und jetzt habt ihr einen Schaden draus gehabt, dass dieses Auto da im Obung ist, da einigen Schaden, sage ich jetzt einmal, in dem Weingarten gemacht hat leider, da einige Rebstöcke quasi mitgenommen hat. Ich glaube, der Unfall ist für den Fahrer glimpflich ausgegangen. Ihr habt halt quasi den Schaden daraus. Aber jetzt gibt es halt dieses Weinpaket, wo auch in dem Weinpaket, glaube ich, das Hagelnetz drinnen ist und Stücke vom Rebstock und ein nettes, lustiges Paket. Ich mag das bitte haben. Weil es einfach immer eine Variante gibt, wie man wen dazu bringt. Und ich glaube, dass das schon ein gutes Verkaufsschlager ist, sage ich jetzt mal, was dann zirkt. Ja.
Die Idee war, an und für sich ist die bei der Grazer Jahrgangspräsentation entstanden, eigentlich von meiner Frau mehr oder weniger. Es sind so viele Leute dazugekommen, haben sich eben um diesen Unfall, die, was das eben gesehen hat, haben auch. Und meine Frau hat sich gedacht, du, uns kennen so viele Leute von diesem Crash, was da passiert ist, wir müssen unbedingt ein Paket schnüren. Aber nicht ein einfaches Paket, sondern eben mit diesen Rebsorten aus diesen Weingarten, was dort passiert ist. Und nachdem der doch einige Stöcke umgefahren hat, die was kaputt sind, haben wir gesagt, wir schneiden auch Scheiben runter von diesem kaputten Weinstock und geben ein Stückchen Hagelnetz und ein Stückchen Draht als Gute mit rein in dieses Paket, damit man auch weiß, warum hat man jetzt dieses Paket bestellt oder was hat es damit auf sich. Und dann gibt es auch die Verlinkung zu diesem Video, damit man eben weiß, was dort geschehen ist. Das hat so ein Echo gemacht, das Ganze, dass mittlerweile Gäste dabei sind, die was, ich muss immer dazu sagen, sind alles Neukunden, der was mit dem Hof absolut noch nie was zu tun gehabt hat. Und wir haben jetzt schon einiges an Gästen am Hof gehabt, die was sich einfach diese Unfallstelle anschauen wollten, wo das passiert ist. Oder die was dann durch dieses Weinpaket, das haben sie verkostet, der Wein hat es ihnen geschmeckt, zum Buschenschrank gekommen sind und dort das gesamte Sortiment verkostet haben. Also es hat schon ein gewaltiges Echo mit sich gebracht, dieser Crash.
Ja, ihr kämpft ja nicht nur mit den, normalerweise hast du die Vegetationsprobleme, sag jetzt einmal, zuerst fickst du vor Hagel,
ja.
Dann musst du vor die Rehe fürchten, dass dir die Rehe nicht alles abfressen.
Genau.
Dann der viele Regen, weil da habe ich gesehen, da ist ja einmal was passiert, die ist ja ein halber Hang ist ja abgerutscht. Also genau. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da stehen die Rebstöcke und dann rutscht das Ganze zusammen, den Rebstöcken rutscht dann da alles weg und dann musst du jetzt mit Autos, die in deinem Weingarten herumfahren, auch noch abkämpfen.
Also nein, ich muss dazu sagen, diese Rallye gibt es schon mehr als 15 Jahre und bis jetzt ist es eigentlich das dritte Auto, was in meinem Weingarten gestanden ist. Aber ich muss dazu sagen, die anderen zwei Autos haben gerade einmal eine Saalen, zwei Stöcke vielleicht beschädigt. So arg, wie es jetzt da war mit dem, das war zum Glück noch nie. Wie gesagt, ich hoffe, dass das ein einmaliges Ausrutscher war. Ansonsten müssen wir diese Kurve entschärfen. Ja. Ich werde da oben einfach einen Weinstand machen und die Fahrer dort zwingen zum Glas Wein, dass sie stehen bleiben und dann wieder losstarten.
Was mir besonders gefällt ist, du machst aus jeder negativen Situation eine positive.
Ja. Ja, das ist
ein positives Denken auf jeden Fall vorhanden.
Das ist wichtig. Nur so kommt man auch betrieblich weiter, wenn man wenn man alles schlecht dreht, tot dreht, dann bringt man diese Energie auch auf dem Hof. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir das nicht haben.
Verglichen zu unseren anderen Gästen, die wir so bisher gehabt haben, habe ich das Gefühl, dass du dir oder eure Familie in gemeinsamer Arbeit, ihr baut euch eure Umgebung und auch praktisch die Abnahme für den Wein selbst auf, also der Buschenschank, die Leute, die auf Urlaub bei euch sind, die vielleicht noch vorbeiwandern, sie ins Fass setzen und in die Ferne blicken. Ist der Export auch ein Thema für euch? Seid ihr da auf das konzentriert oder passiert das halt nebenbei, dass ihr bekannter werdet und das wird dann verkauft? Verkauft ihr selbst eher direkt oder schaut ihr schon auch, dass ihr exportiert?
Natürlich, also wir sind schon aktiv, dass wir auf Messen fahren und ich muss dazu sagen, Export als solches, das sind ja auch wieder Gäste, die was zu uns in die Region kommen könnten und wieder Urlaub machen. Also man muss immer schauen, wenn man rausfährt, Deutschland, oder wir haben sogar einen Weinimporteur in den Niederlanden oben, der was aber wiederum wahnsinnig viel Bibis kauft. Wir wollen ja unseren Betrieb mehr oder weniger die Bibis heben, dass wir mehr Bibis verkaufen, ist aber am heimischen Markt momentan ein bisschen schwierig, vor allem in der Gastronomie. Und ich habe eins gemerkt, wie dieser niederländische Händler zu uns auf der Vivino zum Stand gekommen ist, dann haben wir halt auch so geredet über die Weine und er hat gesagt, in den Niederlanden sind Bibis total in, also die taugt dieses Thema auch und die wollen mehr. Und dort draußen zum Beispiel ist es so, dass wir es schaffen werden, im Betrieb auf dementsprechend schneller umzustellen. Und vor allem, mein Ziel ist es, also irgendwann einmal für meinen Sohn die Wege zu bereiten, dass der sagt, Papa, das hast du Glas gemacht. Du hast früh genug angefangen damit. Ich tue mir jetzt wahnsinnig leicht damit, Bibis zu verkaufen. Und vor allem, die Leute kennen uns oder identifizieren uns damit, dass wir sowas produzieren. Und das ist eigentlich das Ziel gewesen. Wie gesagt, im Export, natürlich, jeder Markt, den was man heutzutage irgendwo aufmachen kann, sollte man nützen.
Und perfekt abgeschlossen praktisch mit dem für die nächste Zukunft vordenken. Der Wein als Visitenkarte für den Kohlerhof, alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Jetzt gibt es eine Rubrik, die hört sich schlimmer an, als sie ist. Das kleine Verhör von der Korne zum Schluss.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Boah, schwierig. Ich bin ja so erzogen worden als Kind, dass wir alles zumindest probieren müssen, verkosten müssen. Aber ich tue mir jetzt wirklich schwer, da jetzt ein Essen zu nennen, was ich gar nicht mehr essen würde. Was ich versuche zu vermeiden, das sind einfach Meeresfrüchte. Also das ist etwas, was ich nicht so gerne esse. Und vor allem, wir haben einen wunderbaren heimischen Fisch. Genau. Da brauche ich das nicht.
Wenn wir nichts importieren oder irgendwo daher holen und nicht wissen, wo es her ist, wenn man weiß, wo der Fisch her ist. Das kann ich verstehen, ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Der beste Weinmoment? Boah, da gibt es viele Weinmomente. Also, aber der allerbeste war der, wie wir das erste Mal Salonsieger geworden sind. Das war im 2006er Jahr. Welschriesling noch dazu, was ja eher nicht so mein Paradewein ist. Mittlerweile schon auch. Das war das Jahr, wo ich im Prinzip wo wir den Hof übernommen haben vom Vater, wo wir geheiratet haben, wo meine Frau zu uns gekommen ist am Betrieb. Das ist ein wunderbarer Weinmoment gewesen.
Mhm. Also der ganze Jahrgang quasi.
Genau, und der zweite war Piwi-Sieger, Donau-Riesling. Mhm. Wir haben mit Donau-Riesling den Österreich-Sieger gemacht, wo zu mir immer gesagt ist, wurden, bei uns am Eichberg wird nie ein Donau-Riesling wachsen oder gut werden. Weil wie wir diese Rebsorte gepflanzt haben, hat es geheißen, das passt nicht zu uns und darum sollten wir das nicht pflanzen. Dann habe ich gesagt, schau, und jetzt sind wir Sieger geworden, was sagst du jetzt?
Und erstens kommt es anders.
Anders als man denkt.
Ja.
Gibt es ein schlimmstes Weinerlebnis?
Ein schlimmstes Weinerlebnis, ja. Oder? Da gibt es eine Geschichte, aber das dauert so lang, ich glaube. Essig. Aha. Anfangszeiten, als Jugendlicher kommt man von der Schule heim und der Seniorchef, der Vater, hat mir sehr früh den Keller überlassen, das heißt, ich habe dürfen machen, was ich wollte. Natürlich hat er immer nachgeschaut, was tust du, was machst du und hast den Wein schon geschwefelt, hast den Tank aufgefüllt, ja, Papa, habe alles gemacht und beim Rotwein habe ich gewusst, okay, das war ein blauer Wildbach, ich habe keinen, dass ich den Tank voll machen könnte. Habe das dann auch ein bisschen nachlässig behandelt, leider ist es Essig geworden. Mhm. Aber seitdem haben wir einen guten Rotweinessig.
Das war so viel, meinst du, dass
du noch nicht... Wir haben draus dann den Essig gemacht, das war Blauer Wildbacher.
Schon wieder was?
Und haben dann drauf weiter immer wieder einen Rotweinessig gemacht, weil wir gesehen haben, okay, das eigentlich passt es gut in die Buschenschenke. Wir haben ein gutes Kernel, wir haben einen guten eigenen Essig dazu, also die Kombination perfekt.
Das zeigt sich wirklich durch wie ein roter Faden.
Ich habe gesagt, aus jeder negativen Erfahrung ein positives Ergebnis.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es
Die Rebsorte, schwierig, es gibt so viele Rebsorten, aber wie gesagt, Sauvignon Gris ist mir schon sehr ans Herz gewachsen, schmeckt mir wirklich.
Ja. Perfekt. Mein perfektes Katerfrühstück.
Eierspeis mit Kernöl.
Schau. Und viel Salz haben wir gehört.
Und dazu ein Glas Sekt, damit der Spiegel gleich wieder erreicht ist.
Da seid ihr euch einig.
Steirischer Sekt, muss ich dazu sagen.
Ich muss das jetzt ausprobieren. Ich meine nicht, aber ich werde jetzt einfach so das Frühstück machen, glaube ich, ohne Kater.
Ohne Kater, ja.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Boah, da gibt es so viele Personen. Aber am liebsten trinke ich die Flasche Wein mit meiner Frau.
Ah, schön.
Sehr schön.
Auf dem Ausblick, oder?
Natürlich. Ja. Wir haben ja eine wunderbare Terrasse, wo wir einen schönen Ausblick haben. Ja.
Dein peinlichster Restaurantmoment, gibt es einen?
Gibt es keinen. Nein. Peinlicher Restaurantmoment ist immer schwierig. Ich habe noch nie was angestellt in einem Restaurant. Weiß ich nicht.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Eine kulinarische Sünde. Das war in meiner Jugendzeit, habe ich immer gegessen, Schwedenbomben mit Semmel. Kaisersemmel und der Schwedenbomben, meine Druck, das habe ich wahnsinnig geliebt.
Interessant, ja.
Sollte ich wieder mal wiederholen vielleicht.
Ja. Ein Freund von mir, der hat beim Fest einmal, da sind die Schmalzbrot ausgegangen und der hat dann ein Schmalzbrot-Semmel gegessen, weil Semmeln waren noch da und hat halt dann...
Also da gibt es die schlimmsten Sachen, ein Käsebrot mit Ketchup unterhalb.
Mhm. Ja.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Jahrgang 2008, Dreiklang. Es ist ein Rotwein, den was wir 2008 gemacht haben. Das war der Jahrgang, wo wir unseren Keller gebaut haben, wo die Betriebsstätte erweitert ist worden. Und dort habe ich mich damals angefüllt, eine 19 Liter Flasche. Und die werden wir dort aufbauen. Mhm.
Cool.
Hat er sich darauf vorbereitet, das hat er sich schon überlegt.
Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Es gibt kein letztes Glas. Es gibt kein letztes Glas, weil ich immer sage, die Flasche wird nicht leer bei uns. Da machten wir dann ja auf. Natürlich, das letzte Glas, weiß ich nicht, Sauvignon Gris, Muscatella.
Sehr gut. Sehr aufschlussreiches Gespräch, sehr interessantes Gespräch, ganz tolle Bilder, die sich da im Kopf erstellen, wenn man da zuhört. Auf jeden Fall eine Empfehlung, Kollerhof und auch die Weine dazu. Wir bedanken uns für das Gespräch. Ja, danke
Dank.
Und gute gerne, Veranstaltung heute hier in Wien.
Danke. Ja.
Und alle, die zugehört haben, auch bei euch bedanken wir uns. Bis zum nächsten Mal. Danke.
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 Prost.
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 Und jetzt bald Mahlzeit, oder?
Genau. Ja.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.